viel Text für eine Predigt. Aber wir kriegen das hin. Wir machen ein paar Tiefenbohrungen und der Rest ergibt sich dann von selber. Aber am Anfang möchte ich gerne nochmal so ein bisschen das Ganze in einen Zusammenhang stellen, weil das, glaube ich, wichtig ist. Ist ja eines des Textes. Schon das ganze Kapitel 4 ist ja eine aufrüttelnde Einheit und Reinheit. Und das setzt sich hier fort. Und es ist sogar noch mehr. In Kapitel 4 bis zu unserem Abschnitt geht es Paulus darum, deutlich zu machen, dass Theologie, christliche Erfahrung und unsere Ethik zusammengehören. Das ist zusammengebunden wie eine dreifache Schnur. Funktioniert nicht, jetzt müssen wir ein bisschen helfen. Ja. Und das kann man vielleicht auch noch, diese drei Stränge sozusagen, kann man auch noch ein bisschen anders ausdrücken, was wir sind, was wir glauben bzw. denken und wie wir unser Leben führen. Denn was wir sind, also in Christus sind, entscheidet darüber, was wir denken und was wir glauben. Und wir denken und wie wir denken, bestimmt unser Handeln. Und das ist ganz wesentlich, dass wir das hier verinnerlichen. Die Grundlage für erneuertes Denken und Handeln ist erneuertes Sein. Veränderung geht also grundsätzlich von innen nach außen. Allerdings gilt es auch umgekehrt, unser Verhalten, unser Handeln verändert auch unser Denken. Also das geht auch in diese Richtung. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass es von innen nach außen geht. Und die ganzen ethischen Forderungen, die hier aufgestellt worden werden und die Paulus schon ab Kapitel 4, Vers 25 eine nach der anderen rausballert, die brauchen genau diesen Unterbau. Der Sinn ist, uns klarzumachen, ihr habt alle Voraussetzungen, um euch ändern zu können. Es ist schon da. In Christus habt ihr alle Voraussetzungen. Und aus den ersten Kapiteln des Epheserbriefes wissen wir, was Paulus mit Grundlage, was er mit dem neuen Sein eigentlich meint. Er sagt, das alte Gottes neue Gesellschaft, ihr seid sein Volk, das alte Leben ist abgelegt, das neue habt ihr angezogen. Zudem hat Gott euch gemacht. Das seid ihr, ohne Wenn und Aber. Das ist sein Plädoyer. Und dann betont Paulus sehr eindringlich in seinen Mahnungen, jetzt nächste Folie, die Glaubenden brauchen eine fortlaufende Erneuerung ihres Denkens und ihrer Lebensführung. Davon haben wir letzten Sonntag von Michi ausführlich gehört. Sonst, wenn das nicht geschieht, entwickelt die neue Identität keine Energie, keine Wirkkraft. Sonst kommen die PS nicht auf die Straße, wie man so schön sagt. Aber wenn das zusammenkommt, der neue Stand, den Gott uns geschenkt hat und die Stärkung unseres Inneren, unseres Herzens durch den Heiligen Geist, dann sind wir fähig, nach den Grundsätzen der biblischen Lehre zu handeln. Stichworte sind hier den neuen Lebensstil und diese ganzen Forderungen, die hier aufgestellt werden, umzusetzen. Hier in unserem Text wird aber auch noch einmal deutlich, das Evangelium ist nicht nur Zuspruch. Es ist Zuspruch und Anspruch. Indikativ und Imperativ. Wenn wir eine Komponente weglassen, verkürzen wir es eklatant. Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie an einem Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten, wusste schon Albert Einstein zu sagen. Es ist super wichtig, dass die Basis Gott gelegt hat, indem er uns durch Christus und den Heiligen Geist zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Das zu betonen ist existenziell, aber das ist nicht alles. Ich denke, wir kennen das doch. Veränderung ist nicht easy. Eine eingefahrene Verhaltensweise zu ändern, kostet uns was. Und uns an die biblische Ethik zu halten, fällt uns nicht in den Schoß. Warum Gestaltung? Die Bibel, weil wir auf dem Weg sind. Weil unsere Umgestaltung, die Bibel spricht ja von Heiligung, weil unsere Heiligung ein Prozess ist, sogar ein lebenslanger Prozess. Und Veränderung ist auch deshalb nicht einfach, weil neben den positiven geistlichen Realitäten auch noch andere Mächte eine Rolle spielen. Und weil daneben auch psychologische und hirnphysiologische Mechanismen wirksam sind. Noch dazu hat jede Person ihre eigene Biografie und bringt Stärken und Schwächen mit. Und nicht zuletzt spielen auch die jeweiligen sozialen Umstände und kulturellen Prägungen eine Rolle. Und all das beeinflusst unsere Entscheidungen und auch unsere Lebensstilentscheidungen. Wir sehen, das ist ziemlich komplex. Aber Paulus zeigt uns hier natürlich in erster Linie die geistliche Perspektive, die geistliche Ebene. Und das ist auch gut so. Aber all die anderen Faktoren spielen daneben auch eine Rolle. Darum gibt Paulus uns folgende Hilfestellung. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Das ist ein starkes Wort. Und es steht im Zusammenhang auch mit den Versen und dem Vers vorher. Also kannst mal nochmal klicken. Der 4, Vers 32, ein wunderbarer Vers, finde ich. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer den anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das heißt, die Güte und Barmherzigkeit von Gott, seiner Liebe sollen wir entsprechen. Und in Kapitel 5 dann wird diese Aufforderung sogar noch erweitert. Die Christen sollen in ihrem Verhalten in umfassender Weise Gott entsprechen, eben seine Nachahmer sein. Aber nicht so einfach, sondern als Kinder Gottes, als geliebte Königskinder von Gott. Erst als Kinder Gottes wird für die Glaubenden, dem man sagen kann, dass ihrem Vater entspricht, ein Verhalten, von dem man sagen kann, ganz der Papa. Und Paulus legt im folgenden Vers sogar noch eine Schippe drauf und wandelt in der Liebe. Konkret heißt das, alles, was wir tun, soll von der Liebe bestimmt sein. Das klingt schon wieder nach na, wie soll denn das gehen? In allem, in meinem ganzen Leben sollen wir von der Liebe Gottes bestimmt sein. Das klingt irgendwie nach Überforderung, nach unmöglich. Allerdings, beim Nachahmen geht es nicht um ein Imitieren, sondern um ein Entsprechen. Entsprechen heißt so viel wie ähnlich werden, in vergleichbarer Weise wie. Nein, wir sind keine Mini-Göttinnen und auch keine kleinen Jesusse. Aber für Paulus ist klar, es geht ihm hier um die Voraussetzung. Du kannst ja ohnehin nur Gottes Nachahmer und Nachahmerin sein und damit Jesus ähnlicher werden, als neuen Mensch nach seinem Bild geschaffen. Und das ist das Ding. Als neue Schöpfung sind Christinnen und Christen zum ähnlicher werden geschaffen und sollen im praktischen Leben Christus immer ähnlicher werden, der ja das Originalbild von Gott ist. Die der Liebe so kann es möglich werden, ein Leben in dieser Liebe zu führen, die der Liebe entspricht, wie wir als Glaubende selbst von Christus, der vom Geist gewählt Leben für uns hingegeben hat. Also nur mit der vom Geist gewirkten Agape-Liebe ist es möglich, der Güte, Liebe, Barmherzigkeit von Gott zu entsprechen. Nur so. Und ich hoffe, es ist uns allen klar, es ist trotzdem ein Werden und nicht ein Sein, wie Luther das sagt. Es ist ein Prozess, der unser ganzes Leben lang anhält. Aber die Marschrichtung ist auch eindeutig. Gott, Jesus, immer ähnlicher zu werden. Ich bin schon lange genug Christ, um sagen zu können, nein, wir kommen diesem Ziel, Jesus in allen Bereichen unseres Lebens ähnlicher zu werden, nicht automatisch oder mit der Zeit, mit den Jahren immer näher. Es braucht immer wieder ein neues, aktives Aufmachen von uns selber. Jeweils neu ist die Entscheidung gefordert. Ich will mehr, ich brauche eine neue Stärkung an meinem inneren Menschen, ein neues Erfülltwerden mit dem Geist Gottes. Und ich will den Maßstäben Gottes entsprechen. Das ist allerdings kein Selbstläufer. Aber wir dürfen immer wieder in den Bund, den Gott uns geschenkt hat, einschlagen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir auch nicht immer bereit dazu. Und es gibt so viel Ablenkung. Dann bleibt der Veränderungsprozess, dieser Heiligungsprozess auch stehen oder er geht sogar zurück. Unsere Sehnsucht nach Veränderung in das Bild von Christus ist kein Programm, das automatisch abläuft. Es braucht Entscheidungen, Dinge abzulegen, die uns hindern. Es braucht Entscheidungen, das Jesuskleid wieder reinigen zu lassen und wieder neu anzuziehen und ein Leben führen zu wollen, das Gott entspricht. Aber im Grundsatz sind die Voraussetzungen da, um nicht mehr so leben zu müssen, wie Paulus das im Lasterkatalog hier aufgelistet hat. Und hier in unserem heutigen Text, im ersten Abschnitt, geht es noch einmal um drei dieser sogenannten Laster. Unzucht, Unreinheit und Habgier oder Habsucht. Unzucht bzw. sexuelle Unmoral ist die Übersetzung des griechischen Wortes Porneia. Damit wird jede Art illegitimen Geschlechtsverkehrs bezeichnet, so Bauer Aland im griechisch-deutschen Standardlexikon. Vielleicht kann man auch sagen, alles sexuelle Fehlverhalten ist damit gemeint. Das ist in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit heute schwer zu vermitteln. Wenn jemand sagt, dass er vor- oder außerehelichen Sex nicht gut heißt, dann landet er sofort in der Rückständigkeitskiste, wird vielleicht sogar verhöhnt und als unnormal abgestempelt. Ist ja klar, die Christen wieder, alles was Spaß macht, verbieten sie. Ewige Spielverderber. Nun ja, es ist biblische Lehre. Und wir müssen das klar kriegen. Diese ethischen Anforderungen gelten für Menschen, die von Gott neu gemacht sind, die reingewaschen sind, wie Paulus das im 1. Korintherbrief sagt, die wiedergeboren sind aus dem Geist Gottes. Und zudem liegt es ja auf der Hand, Gott ist nicht gegen Sex. Im Gegenteil, er hat ihn sogar erfunden. Nur soll er im passenden Rahmen in der Ehebeziehung stattfinden. Und nur das ist der Punkt. Auch zur Zeit von Paulus war es mit diesem Thema nicht sehr viel anders als heute. Die griechische Kultur war voll von Ausschweifungen und Praktiken, die hier gemeint sind. Das Wort Porneia steckt ja auch in unserem Wort Pornografie. Das ist kein großes Thema. Das ist ein riesengroßes Thema. Man geht davon aus, dass 90% der Männer und 50% der Frauen zumindest gelegentlich Pornografie konsumieren. Ich habe gehört, das macht auch vor Gemeindetüren nicht Halt. Habe schon überlegt, ob wir abzählen sollen, aber das machen wir jetzt nicht. Und noch erschreckender, schon 25% der 11- bis 13-Jährigen haben pornografische Darstellungen auf dem Handy gesehen. Entweder weil sie danach suchen, darüber stolpern, oder auch, weil ihnen diese Bilder und Videos ungefragt zum Beispiel von Freunden zugeschickt werden. Nochmal zu den Jugendlichen und Erwachsenen. Oft bleibt es eben nicht beim gelegentlichen Konsum. Als Suchtberater kann ich sagen, Pornografie hat ein hohes Suchtpotenzial. Und das liegt an den Hormonen, die dabei ausgeschüttet werden, und am sogenannten Belohnungszentrum im Gehirn. Meine Empfehlung für einen ersten Schritt, falls du davon betroffen bist, höre auf, dich zu verstecken. Oute dich und hole dir Hilfe. Alleine ist der Ausstieg oft schwer möglich. Bei uns in der Beratungsstelle werden die eine gute Adresse ist durch Pornografie auch immer mehr. Eine gute Adresse ist auch das Weiße Kreuz. Dort kannst du dir zum Beispiel auch online Unterstützung und Beratung holen. Wenn du magst, kannst du mich aber auch ansprechen oder anschreiben. Und dann schauen wir, wie das zu bewältigen ist. Leider wurden in der christlichen Ethik oft die sexuellen Verfehlungen besonders betont. Dass das falsch ist, sehen wir auch hier in diesem Text. Hier in der Reihe stehen ja neben dieser Porneia auch noch Unreinheit und Habgier. Unreinheit gehört natürlich auch noch in die Nähe der erwähnten Porneia. Aber auch Habsucht wird hier negativ, sogar besonders negativ markiert und wird mit Götzendienst gleichgesetzt. Wenn Porneia und Unreinheit eventuell als egoistische sexuelle Begierde zusammengefasst werden kann, dann ist die Sucht, die Gier nach Haben, die Habgier nicht weniger problematisch. Die nächste Bohrung machen wir im Vers 6. Da packt Paulus ja so richtig die Keule aus und darauf muss man eingehen. Das ist ja eine Stelle, die uns zumindest irritieren sollte. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Um dieser Dinge willen, also das, was er vorher gesagt hat, diese Dreierreihe. Ui, 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 Zorn Gottes, das hört sich ja gar nicht gut an. Was ist denn damit gemeint? Der Zorn, beziehungsweise das Wort, was hier steht, kann man auch als Zorngericht übersetzen. Das Zorngericht Gottes meint tatsächlich eine Verurteilung bzw. Bestrafung durch Gott. Paulus benutzt diesen Gericht, spricht, wenn er vom künftigen, vom universalen Endgericht spricht. Das mögen wir oft nicht so gerne hören. Aber wieder, es steht hier in der Bibel. Um nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, wie man so schön sagt, möchte ich hier unbedingt betonen, dass hier nicht mit Hölle gedroht wird, wenn man eine der hier genannten Verfehlungen begeht und nicht einmal, wenn man sie fortgesetzt begeht. Wir müssen hier genau hinschauen, wem wird das Gericht Gottes denn hier angedroht? Den Kindern des Ungehorsams. Eigentlich muss es heißen, den Söhnen des Ungehorsams. Wer ist denn damit gemeint? Gemeint sind mit den Söhnen des Ungehorsams, was natürlich auf beide Geschlechter anzuwenden ist. Darum wird hier übersetzt mit Kinder des Ungehorsams. Gemeint sind Menschen, die vom Ungehorsam gegenüber Gott bestimmt sind. Und das sind in der Regel nicht Menschen, die gleichzeitig an Jesus glauben. Wäre so meine mein Gehorsam sind und den Versuchungen der Sünde erliegen. Als Söhne des Ungehorsams werden auch an anderen Stellen Heiden bezeichnet, also Menschen, die nicht durch den Glauben mit Jesus verbunden sind, die noch nicht von Gott erneuert und verändert worden sind. Allerdings ist das schon auch eine Warnung. Christinnen und Christen werden davor gewarnt, nicht in die heidnische Lebensweise zurückzufallen, da sonst auch sie im Gericht Gottes verurteilt werden. Macht also mit ihnen, also mit denen, die einen Lebensstil pflegen, der nicht den Maßstäben Gottes entspricht, macht mit ihnen keine gemeinsame Sache, lautet darum die Warnung. Seid nicht ihre Mitgenossen. Ab Vers 8 dann stellt Paulus im Schema von einst und jetzt die nichtchristliche und die christliche Existenz einander gegenüber. Und zwar mit den stärksten und klarsten Gegensätzen, die jetzt Licht und Finsternis. Denn einst wart ihr Licht, einst wart ihr Finsternis und jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Es geht hier um komplette Finsternis. Man kann auch sagen, da ist kein Fünkchen Helligkeit. Da siehst du die Hand vor den Augen nicht mehr, wie wir das in einer Redewendung so haben. Und in dieser Finsternis, das ist ja ein Bild, das Paulus benutzt, in dieser Finsternis gibt es keine Erkenntnis von Gott. 0,0% Erkenntnis von Gott. Menschen in der Finsternis nennt der Epheserbrief tot, geistlich tot. Noch nicht einmal ein Zucken ist da. Die Menschen leben fern von Gott. Ihre Lebensführung ist für geistliche Dinge völlig unempfindlich. Sie ist von der Sünde und der Herrschaft des Bösen geprägt. Umgekehrt meint Leben im Licht Menschen, die durch das Evangelium Gott erkannt haben. Sie verstehen in der Tiefe, wie Gott leben. Sie haben die neue Identität angenommen, die da heißt, ich bin ein königliches, ein Menschen im Licht leben, was sie glauben. Ihre Lebensführung entspricht in der Regel der Finsternis bestimmt. Nun aber leben wir im Licht und werden sogar als Licht bestimmt. Nun aber seid ihr Licht im Herrn. Diese Identität, Licht im Herrn, wird dir im Herzen zugesprochen. Vielleicht magst du das mal so ein bisschen in dich hineingluckern lassen. Licht im Herrn, das ist ein besonderer Würdetitel, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht magst du das einfach mal so ein bisschen für dich so aufnehmen. Ja, in Jesus Christus bin ich Licht und habe Teil an seinem Licht. Und diese Ergänzung hier im Herrn ist natürlich super wichtig. Sie stellt klar, dass die Transformation von Licht von Finsternis zu Licht nicht aus unserer eigenen Kraft geschieht oder geschehen ist, sondern nur darum gehören, die der Gemeinschaft mit ihm möglich geworden ist. Darum gehören die Glaubenden jetzt nicht mehr zum Machtbereich der Finsternis, sondern zum Wirkungs- und Herrschaftsbereich von Christus. Das wäre wieder mal eine gute Stelle für ein Halleluja. Na? Die Glaubenden gehören jetzt nicht mehr zum Machtbereich der Finsternis. Du gehörst nicht mehr zum Machtbereich der Finsternis. Es ist vollbracht. Du gehörst nicht mehr zum Machtbereich der Finsternis. Auch wenn du immer wieder mit Sünde zu kämpfen hast, du gehörst nicht mehr zum Machtbereich der Finsternis, sondern zum Machtbereich Gottes und Jesu und seiner Wirkungs- und seinem Herrschaftsbereich. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Konsequenz, wandelt als Kinder des Lichts. Also lebt wie es Kindern des Lichts entspricht, führt euer Leben entsprechend. Genau. Kleine Pause für ein bisschen Bohrung. Zu guter Letzt noch ein Vers aus dem letzten Abschnitt, Vers 18. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Woraus ein unordentliches Wesen folgt. Also es führt zu einem zügellosen Leben. Wir merken, Paulus benutzt hier immer wieder ähnliche Ansprachen und führt immer wieder dahin, dass der Lebenswandel der Christen sich unterscheiden soll von dem, was man so schön als normal bezeichnet. Das ist so ein Anliegen von ihm. Das will er immer wieder deutlich machen. Ihr seid nicht mehr normal. Es ist anders. Es kann anders bei euch sein. Lasst euch doch lieber vom Geist Gottes erfüllen, ist seine Alternative und sein Rat. Und jetzt schauen wir uns dieses Wort, was für erfüllen hier steht. Das ist ein sehr interessantes Wort im Griechischen. Das ist erst mal ein Imperativ, also eine Befehlsform. Und das Wort steht im Plural. Das heißt, es ist für alle Christen gesagt, nicht nur für ein paar geistliche Spinner, die es halt besonders mit dem Heiligen Geist haben. Weiter steht das Wort im Passiv. Lasst euch erfüllen. Das heißt, Gott tut es. Es geht nicht darum, dass wir eine besondere Formel aufsagen oder etwas Ähnliches. Aber es geht sicher darum, dass wir uns von den Dingen abwenden, die Gott nicht gefallen. Stichwort ablegen. Und dass wir unser Herz, unser Inneres für ein neues Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist öffnen. Und als letztes, das Wort steht auch im Griechischen Präsenz. Und das ist ein bisschen anders wie im Deutschen. Im Griechischen meint es, das ist eine Handlung, die nicht einmalig passiert, sondern die immer wieder passieren soll. Und das ist hier ganz entscheidend. Es ist nicht ein einmaliges, punktuelles, sondern fortlaufendes, immer wieder geschehendes Erlebnis. Immer wieder kann und soll das geschehen. Lasst euch immer wieder vom Geist Gottes erfüllen. Das wäre eigentlich die korrekte Wiedergabe hier. Und in diesem Vers geht es ja um einen Vergleich, um eine Gegenüberstellung. Sauft euch nicht voll Alkohol, sondern lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Und das immer noch unter der Überschrift, achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Sich zulaufen zu lassen, ist demnach nicht wirklich mit dem Willen Gottes kompatibel. Für Menschen, die mit Alkoholabhängigkeit kein Thema haben, ist es aber auch nicht verboten, mal ein Glas Wein zu trinken. Gleichwohl muss ich dazu sagen, dass letztes Jahr die Weltgesundheitsorganisation ihre Marschrichtung verändert hat. Früher gab es einen sogenannten risikoarmen Konsum. Mittlerweile sagen die, es gibt sowas gar nicht. Jeder Alkoholkonsum ist mit Risiken verbunden und dann listen sie 200 Krankheiten auf, die du kriegen kannst, wenn du Alkohol trinkst. Also nur so viel. Aber hier geht es natürlich um das Übermaß, um das gewohnheitsmäßige Trinken und um Kontrollverlust. Denn das hat schlechte Auswirkungen. Hier steht, dass ein unordentliches Wesen daraus entsteht. Das könnte man als unzuverlässig, grenzenlos, aggressiv, zügellos, ohne Hemmung umschreiben. Und das ist nicht das, was das Leben von Kindern des Lichtes ausmachen soll. Sondern Gott liebt es, wenn sich seine Lichtkinder immer wieder danach ausstrecken, vom Geist erfüllt zu werden. Das ist wichtig, weil es die Ausrüstung für unseren Dienst und für unser Leben ist. Darum lebt als Kinder des Lichts. Amen.